Ja, ganz herzlich willkommen heute zu einer Occupy-Sendung. Heute am 29. Mai 2013 hier innerhalb vom ABS-Magazin, dem Magazin für Arbeit, Bildung und auch Soziales. Und das Wochenende steht vor der Tür und hat was ganz Besonderes mitgebracht, nämlich Frankfurt im Mai, Blockupy, Widerstand im Herzen des europäischen Krisenregimes, so heißt der Flyer. Und im Frankfurter Gallus am Rebstock wurde ein Camp errichtet, das Camp Anticapitalista. Das findet statt vom 29. Mai bis 2. Juni. Dort gibt es Aktionen, Veranstaltungen, Trainings, Workshops, Film, Konzerte, vieles mehr. Ich war gestern im Camp. Gestern waren der zweite Tag der Aufbauarbeiten. Habe, glaube ich, 10 Leute interviewen können, sie nach ihren Beweggründen gefragt, warum sie ihre Zeit opfern am Rebstockgelände. Und hier ist ein kleiner Ausschnitt, gepaart immer ein bisschen mit Musik. Und dann gibt es noch, gerade eben ganz frisch noch von einer Demo an der Konstabler Wache, gab es auch noch ein oder zwei oder drei Interviews sogar. Und jetzt gehen wir aber erstmal zurück zum Dienstag, also gestern Nachmittag, bei, ja, das war schön, strahlender Sonnenschein, 16 bis 19 Uhr im Warmen und im Grünen, hier also ans Rebstockgelände. Warum bist du hier und was sind deine Beweggründe?
Also ich denke mir, dieses Blockupy ist sehr wichtig, weil es muss ja Aufklärung gemacht werden, allgemein zu dem Thema Wirtschaft, auch zu anderen Themen, auch vielleicht zum Thema Gesundheitssystem, weil irgendwann geht, denke ich mir, wird es ja auch in Deutschland irgendwann die große Krise geben, dass man sagt, dass man gemeinsam aufsteht.
Du warst auch schon bei Occupy dabei, bei Occupy Frankfurt. Denkst du, es war erfolgreich?
Sagen wir mal so, in Frankfurt halb und halb. Also sagen wir mal so, ich nenne, kaputt, das sage ich auch offen und ehrlich, ich nenne mich auch nicht mehr reiner Occupy. Ich habe mir gesagt, ich werde, mache lieber jetzt andere Themen, die mir wichtiger sind. Zum Beispiel mache Soli-Arbeit zu einer autonomen Klinik in Thessaloniki, weil das Gesundheitssystem in Griechenland geht wirklich da den Berg runter. Und das ist mir wichtig, dass man da mehr Aufklärungsarbeit macht.
Jetzt verrat uns doch bitte noch dein Alter.
Ich bin 28.
Danke.
Ich hab mal gelogen.
28 ist gut. Nee,
40, aber dann ging ja den Berg auf und runter.
Ja, ich heiße Doro, ich bin 53. Ich bin hier als Teil von No Border meets Blockupy, also bin seit über 20 Jahren in der antirassistischen Bewegung aktiv. Und ich finde das Spannende an Blockupy, dass sich verschiedene Stränge verbinden, also verschiedene Schwerpunktbewegungen an einem Punkt, wo es klar ist, also letztendlich die Wurzel allen Übels ist eine Systemfrage. Weder in der Flüchtlingsarbeit noch in anderen Bereichen werden wir grundsätzlich was verändern können, wenn wir nicht so eine Grundsatzfrage stellen. Ja.
Gab es in deinem Leben eine Initialzündung, dass du dich praktisch für Flüchtlinge einsetzt, gegen Abschiebungen, die auch im Frankfurter Flughafen stattfinden, einsetzt?
Nee, gab keine Initialzündung, aber das ist ein Thema, was ich schon immer wichtig finde und wo ich es auch dran schätze, dass man konkrete Dinge jetzt und hier tun kann. Also manchmal, es gelingt konkret eine Abschiebung zu verhindern, konkret jemandem Leiberecht zu verschaffen und aber nicht da drin stecken bleibt, sondern auch politisch was weiterentwickeln kann und außerdem finde ich gerade in den letzten Jahren total spannend die Zusammenarbeit mit den Selbstorganisationen. Finde das einen sehr wichtigen Prozess, den es gilt zu unterstützen. Und der ist ja gerade im letzten Jahr, hat der nochmal eine unglaubliche Dynamik entwickelt. Und das ist natürlich spannend, das mitzuverfolgen und mit zu unterstützen.
Gibt es noch andere Anlässe, warum du mit dabei bist? Es ist zum einen die schlechte, gescheiterte Abschiebepolitik der Bundesregierung. Gibt es noch andere Gründe, warum du hier mit bei Blockupy bist?
Also es ist so ein Camp, dieses antikapitalistische Camp ist für mich immer auch ein Beispiel, wie es anders geht. Nämlich, dass ein Haufen Leute für Ideen, die sie verbinden, sich zusammentun, was auf die Beine stellen, mit einer großen Energie gemeinsam was hinkriegen, was ein Gegenmodell darstellt zu dem, wo wir uns sonst in unseren Alltagszusammenhängen häufig bewegen. Und das macht mir immer Spaß und ich bin froh, wenn es so eine Woche in dem Jahr gibt.
Am Montag gab es wie jeden Montag seit vielen Monaten eine Demo gegen Fluglärm am Flughafen. Aber ihr von der Organisation No Border wart auch mit am Start. Kannst du uns davon berichten?
Ja, also es gibt schon länger den Prozess mit den Lärmgegnern oder mit denen, die so regelmäßig protestieren am Flughafen, in Verbindung zu kommen und zu sagen, es gibt ein gemeinsames Interesse, nämlich gegen diesen Flughafenausbau zu mobilisieren. Wir haben auch schon mal eine große gemeinsame Demo gemacht mit einem Fronttransparent. Jetzt weiß ich nicht mehr die genaue Parole, aber im Sinne von Lärmgegner und kein Mensch ist illegal, wir ziehen an einem Strang. Das ist noch nicht ein wirklich feststehendes Bündnis, aber es gelingt doch immer wieder, diese Themen zusammenzubringen. Und es ist ganz klar eigentlich, dass wir uns als Bewegungen gegenseitig brauchen und miteinander arbeiten sollten, weil der Flughafen tatsächlich so ein Kernpunkt hier in der Region ist, wo man sehr viele Themen dran deutlich machen kann. Also neben Abschiebepolitik und neben Lärm auch eine Geschichte von Stadtentwicklung, wie Flughafen Stadt dominiert, Arbeitsverhältnisse und andere Dinge. Ja. Und wir freuen uns, dass das jetzt gelungen ist, also dass es eine Offenheit gab, dieses Bündnisses zu sagen, okay, wir demonstrieren gemeinsam mit Blockupy. Wir sind natürlich dann erstmal in der Minderzahl. Trotzdem denke ich, lohnt es immer wieder, solche Zeiten zu setzen, und ich denke, wir werden da auch mal wieder dabei sein.
Was muss sich nach deiner Ansicht nach in der Asylpolitik verändern? Was wäre die Forderung, wo man sagen müsste, das muss sofort anders werden?
Also da würde ich mich den Forderungen der Flüchtlingsselbstorganisation, die da losmarschiert sind im letzten Jahr, anschließen. Keine Lagerunterbringung mehr, letztendlich keine Sondergesetze, keine Abschiebung und Abschaffung der Residenzpflicht natürlich. Ja, also Abschaffung dieser Isolation und zu sagen, also ich komme aus dem Zusammenhang, kein Mensch ist illegal. Unsere Forderung ist letztendlich, jeder Mensch soll dort leben können, wo er leben möchte. Und es darf nicht vom Pass abhängen, was für Chancen jemand im Leben hat. Das geht einfach nicht. Ja, sondern unabhängig von Pass und Herkunft soll jeder die gleichen Chancen bekommen.
Wo kann man mehr erfahren über No Border?
Wir haben verschiedene Webseiten. Wir treffen uns hier im Rhein-Main-Gebiet schon sehr lange als Aktionsbündnis gegen Abschiebungen. Es gibt eine Webseite, kein Mensch ist illegal. Auch wenn man Aktionsbündnis eingibt, findet man im Internet Webseiten dazu. Die verschiedenen assoziierten kleinen Gruppen haben Webseiten. Also wenn man im Internet sucht, wird man fündig und findet da auch Kontakte zu uns und kann sich da anschließen, Initiativen.
Ja, hier vor Ort am Rebschau-Gelände habt ihr ein großes Zelt, mehrere Zelte. Da steht groß geschrieben, Freedom, not Frontex. Ist zum Beispiel Frontex eine Organisation, die gegen die Menschenrechte arbeitet?
Also das würde vielleicht noch zu den Forderungen dazugehören, was sich sofort ändern soll. Frontex gehört meiner Meinung nach abgeschafft, also lieber heute als morgen. Die sind verantwortlich für den Tod von Tausenden von Flüchtlingen im Mittelmeer. Die betreiben ganz klar Menschenrechtsverletzungen. Nicht nur Menschenrechtsverletzungen, sie verstoßen auch gegen Gesetze. Es gibt ganz klare Gesetze auf See, sich gegenseitig zu helfen, zu retten. Das machen sie definitiv nicht. Es gibt ein neues, relativ spannendes Projekt, Watch the Med, also Watch the Mediterranean Sea, die das nochmal mehr nachvollziehen wollen und ganz konkrete Fälle auch zur Anklage bringen wollen, aus denen klar wird, dass Frontex Flüchtlingsboote gesehen hat, dass sie sehen, dass Leute in Seenot sind, aber nicht helfen, das heißt, die Leute ertrinken lassen oder dass sie Boote umdrehen und ihnen nicht die Möglichkeit geben, weiterzufahren, dass sie wissen, dass Leute ohne Benzin auf See treiben, dass sie tatsächlich auf diese Art und Weise töten auf dem Mittelmeer. Ja. Und Frontex, ganz klar, ist eine Organisation, wo wir glauben, da kann man sofort drauf verzichten, die gehört abgeschafft. Ja.
Ja, dann viel Erfolg, wunderbares Campen hier und
ja, ich bin der Jan, ich bin 39 Jahre alt, ich sitze gerade im Blockupy-Camp im Rebschockbad und ich bin hier, weil ich keine Lust habe, dass dieses System global irgendwann kollabiert, denn für mich ist das ein globales Kollapssystem, so eine Art World-Doom-Machine, die zwangsläufig irgendwann ins Chaos verfallen muss und darauf habe ich keinen Bock. Und deswegen bin ich für globale Revolution, komplette, wie kann man es sagen, Neuformierung der Gesellschaft. Ja, deswegen bin ich hier.
Denkst du, die Demokratie steckt in einer Krise, zum Beispiel Stuttgart 21 als Beispiel oder auch vielleicht letztes Jahr Occupy Frankfurt wurde ja auch gewaltsam geräumt durch die Polizei. Man ist da gar nicht freiwillig gegangen. Welche Erwartungen hast du an die Demokratie? Ist sie in der Krise und was müsste sich ändern?
Ja, ich würde es so formulieren, die Demokratie ist die Krise. Weil ich bin mittlerweile zum Schluss gelangt, dass der Demokratie liegen diktatorische Herrschaftsstrukturen zugrunde. Ja, also Zentralismus, strenge Hierarchisierung. Und das führt halt dazu, dass man sich nicht wundern muss, dass die Demokratie immer mehr zu einer Diktatur wird, weil sie halt auch einer Diktatur Tür und Tor öffnet. Und von daher bin ich der Meinung, haben wir ein strukturelles Problem in der Gesellschaft und da sollten wir ansetzen.
Ich möchte dich gerne noch was fragen zu Lobbyismus. Ist das auch dein Thema?
Ja, Lobbyismus. Man sagt ja immer Lobbykratie. Ich denke, nichts wäre zutreffender, weil eigentlich entwickelt sich unsere Demokratie zu so einer Art Briefkastensystem. Man schmeißt seinen Wunsch ein und umso mehr Leute man bezahlen kann, umso größer das Beziehungsnetzwerk in dem politischen Apparat, desto eher wird dieser Wunsch erfüllt. Und es bilden sich immer mehr Lobbys, die diese Systeme durchschauen, wie es funktioniert, die letztendlich ihre Wünsche da einspeisen. Gleich passiert eigentlich auch in den Medien, sind in allen Ebenen sind sie käuflich geworden. Überall sieht man einfach nur noch eingespeiste Themen im Prinzip von irgendwelchen Interessengruppen über globale PR-Agenturen, wie auch immer. Und ja, und sozusagen, es entwickelt sich zu einer Lobbykratie in Reinform, würde ich sagen.
In Brüssel gibt es nach Zeitungsberichten etwa 7000 Lobbyisten oder Vertreter von Lobbyisten. Nach diesem Artikel gab es ein Abgeordneter, ich glaube sogar der CDU, hat eine Erhebung gemacht. Er wollte mal wissen, wie sich das bei ihm verhält in puncto Einladung. Und seine Recherchen ergaben, dass er im Jahr pro Tag 3 Einladungen von irgendwelchen Lobbyistenverbänden bekommen hat. Sei es zum Tennisspielen, zum Gala-Dinner, zum vielleicht müssten wir nicht schnell die Zelte abbrechen und ganz schnell nach Brüssel fahren?
Ich wollte nur ganz kurz was dazu sagen. Allein daran, wie viel Geld in Lobbyismus gesteckt wird, sieht man, wie viel sich das lohnt. Man müsste eigentlich mal eine Studie machen, wie viel Euro, 1 Euro, den ich in Lobbyismus stecke, wie viel ich da raushole. Sind das 3 Euro, 10 Euro, 16 Euro, 30 Euro? Ich denke, je nachdem, welche Agenda man hat. Und das andere ist, was ist Lobbyismus? Ja, im Prinzip, ja, wir müssten im Prinzip Lobbyismus, muss man betreiben, aber jetzt nicht bei der Demokratie oder bei den politischen Organen, weil das bringt gar nichts. Die Dinger sind korrumpiert, nicht mehr für die Gesellschaft handlungsfähig. Und von daher muss man Lobbyismus betreiben für die Gesellschaft, in die Gesellschaft hinein. Muss immer mehr Menschen zum Nachdenken bewegen, zum selber sich die Sache, die Gesellschaft anschauen, sich selbst eine Meinung zu bilden. Nicht Menschen eine Meinung überstülpen, sondern alle zum Nachdenken anregen. Ja, aber das ist gefragt in dieser Gesellschaft. Weil letztendlich wollen wir eigentlich, oder ich will zumindest zu einer Gesellschaft, in der Selbstverantwortung und Verantwortung an erster Stelle steht. Ja, das heißt, das läuft über Bildung. Das heißt, denken, nachdenken, schauen, sehen, sich selbst reflektieren. In so einer Gesellschaft will ich leben, die kooperiert, die nicht konkurriert. Ja, und von daher in dieser Form Lobbyismus betreiben.
Und Frankfurt ist für den Protest jetzt der richtige Platz?
Ich denke, es ist einer von vielen. Ja, also ich meine, es gibt immer Orte, aus denen kann man viel rausstrahlen, sage ich mal, wenn man Aktionen an Orten macht. Und die muss man halt eigentlich auch lokalisieren. Und Frankfurt ist auf jeden Fall auch durch Finanzkrise, hier wird das Thema Finanzkrise aufgegriffen, Austeritätspolitik und so Geschichten. Von daher ist natürlich Frankfurt ein guter Ort, um über das Thema Finanzkrise, Austerität, Spanien, Griechenland, Themen ins öffentliche Bewusstsein zu drücken.
Ja. Ja, lieben Dank fürs Interview. Wir sind gespannt und ja, schöne Zeit hier im Blockupy Camp am Rebschau-Gelände.
Danke. Uli, 39, glaube ich. Und ja, Beweggründe. Ja, das ist ein großer internationaler in Anführungszeichen Event in der Stadt und den muss man natürlich unterstützen, wenn man aus der Stadt kommt und die Gelegenheit nehme ich gerne wahr.
danke. Ich gebe es erstmal weiter. Wir können ja noch im Rat, machen wir noch. Willst du auch?
Ja, ich bin der Gerrit, 22, und ich bin hier, weil ich die Politik der Troika, die Verarmungspolitik, die menschenrechtswidrige, meiner Meinung nach menschenrechtswidrige Politik, die sie zum Beispiel in Griechenland machen, indem sie die Arbeitsrechte aushebeln, zur Verarmung großer Bevölkerungsschichten beitragen und darüber das vorantreiben, und weil Kapitalismus im Allgemeinen auch ziemlich scheiße ist. Deswegen bin ich hier.
Danke. Willst du es gleich weitergeben an Ja, ich habe Uli hier kennengelernt, direkt am Versorgungsfeld. Der Kaffee ist gut?
Ja, ein bisschen Blümchenkaffee, aber geht für die Uhrzeit.
Dann werde ich in der Küche nochmal nachfragen, ob man hier auch Vorräte bringen kann. Wahrscheinlich ist es erwünscht. Weißt du was darüber?
Ich gehe davon aus, dass Essensspenden, Konserven jeder Art, vor allen Dingen, wenn es vegan ist und nicht so schnell verdirbt, gern gesehen ist, auf jeden Fall.
Ich versuche den Koch später nochmal zu erreichen oder die Köchin oder die ganze Mannschaft. Mal gucken, noch ist es ein bisschen ruhig, aber es gibt schon einiges. Man muss nicht dursten, auch nicht hungern hier.
Nö, wir haben Apfelsaft, Wasser, Kaffee, Tee. Es gab auch heute schon Bulgur, wie ich sehe. Lecker Marmeladen am Start.
Guten Appetit, du bist gerade am Essen. Was gibt's denn da Leckeres?
Es gibt Reis mit Tofu angebraten und einem Salat. Zusätzlich halt eben noch angebratene Zucchini und so ein Kram. Also sehr lecker und auch natürlich vegan.
Super. Du hast noch was ganz Besonderes anzubieten hier im Blockupai Camp. Was mit Fahrrädern? Sag du mal, was hast du vor?
Ja, anzubieten ist gut. Ich hoffe, dass die Zuhörer was anzubieten haben, nämlich alle alten Fahrräder, die irgendwo im Hinterhof schon seit Jahren rumgammeln, von denen keiner mehr weiß, wem sie gehören, oder die keiner mehr braucht, die schnell fit zu machen sind. Da würden wir uns freuen, wenn die entweder aufs Camp gebracht werden oder wir holen die auch gerne ab. Und würden die dann fit machen, wenn ihr die hinterher wieder haben wollt, dann würdet ihr die halt fahrbereit auch wieder kriegen.
Wahnsinn, bist du Fahrradmechaniker oder wie kann man dir trauen?
Ich bin Philosoph.
Das ist gut. Und wo findet man dich dann hier auf dem Gelände?
Beim Versammlungszelt an der hinteren Ecke ist so ein Schild, da steht meine Telefonnummer drauf. Da findet man mich meistens auch irgendwo beim Rumhängen, wenn ich da bin, ansonsten zu Hause.
Und du bist so ein richtiger Fahrradfreak? Kann man das sagen?
Ich halte es für die beste, also für die absolut beste und geilste Fortbewegungsweise, die es gibt. Also vielleicht das Skateboard noch als Konkurrenz, ja, kann ich mir vorstellen, aber über ein Fahrrad geht eigentlich nichts. Nee.
Da hast du absolut recht. Vielen Dank fürs Interview und eine gute Zeit und viele, viele tolle Ersatzteile, die man gebrauchen kann. Bicycle. Ah, guck mal, da muss man noch da was umstellen und da und da.
Aha.
Ah, hallo.
Ich höre Sie sehr gut.
Ah, sehr gut, wunderbar. Ja, wir haben hier einfach einen Knopf falsch gedrückt.
Es freut mich, wenn junge Leute auch noch was falsch machen.
Also jung sind wir jetzt auch nicht rum.
Ich habe gerade mit der Packstation das nicht geschafft, das Paket aus der Packstation rauszuholen. Und da musste meine Frau hin.
Ich fürchte ja, bei mir ist es eher schon das Alter, was da leider irgendwie mitspielt. Ja, Sie sind von den Ordensleuten für den Frieden und machen morgen eine Demonstration, am Freitag eine Aktion in Bad Homburg, und zwar bei der Familie Quandt. Jetzt muss man dazu sagen, die Familie Quandt ist ja relativ berühmt dadurch, dass sie einen ganz großen Teil ihres Vermögens auch unter anderem durch Enteignung jüdischer Konkurrenten im Dritten Reich erreicht haben.
Genau.
Und ganz bekannt ist da die Firma Laval aus Belgien, die sie dann mit Hilfe der Gestapo übernehmen konnten.
Ja.
Und vor allem ist bekannt, dass sie dann hinterher sich ja auch nicht mehr übermäßig dazu verhalten haben, sondern gemeint haben, man sollte das doch bitte schön vergessen und das wäre halt peinlich und nicht so toll und naja, so.
Richtig, ja.
Ja.
Aber ich muss sagen, die Ordensleute für den Frieden, das interessiert sie auch. Natürlich haben wir uns auch damit befasst, aber uns interessiert seit 20 Jahren das kapitalistische Wirtschaftssystem und da sagen wir, da bereichern sich einige wenige immer auf Kosten von vielen und da sind die Quants eben dann ein ganz besonders krasses Beispiel.
Also in der Hinsicht wollte ich jetzt auch nochmal fragen, wer sind denn die Ordensleute für den Frieden überhaupt? Weil vielleicht wissen das viele unserer Hörer und Hörerinnen gar nicht so genau.
Also die Ordensleute für den Frieden sind schon entstanden Anfang der 80er Jahre, als hier die Pershing 2 und die Cruise Missiles stationiert werden sollten. Und es gab damals Frauen für den Frieden, Ärzte für den Frieden. Und da gab es auch einen kleinen Zusammenschluss von Ordensfrauen und Männern innerhalb der katholischen Kirche, die sagten, mit immer mehr Aufrüstung schaffen wir keinen Frieden. Und die gingen immer in der Woche nach Pfingsten, nach Hasselbach in Hunsrück vor eine Cruise-Missiles-Basis und haben da eine ganze Woche lang demonstriert. Und als die Raketen dann abgezogen wurden nach dem Reykjavik-Vertrag und viele Friedensgruppen dicht gemacht haben, weil sie gesagt haben, wir haben jetzt erreicht, was wir wollten, sind die Ordensleute für den Frieden vom Hunsrück runtergekommen vor die Zentrale der Deutschen Bank, weil wir deutlich machen wollten, weltweit gibt es noch andere Probleme als das Ost-West-Problem. Einige von uns hatten eben Erfahrung aus der sogenannten Dritten Welt und das wollten wir thematisieren. Und wir haben 1990 schon eine Slumhütte drei Tage lang vor die Deutsche Bank hier in Frankfurt, vor die Zentrale, aufgestellt. Die sollte deutlich machen, die steht für Millionen, Milliarden von Menschen in der Dritten Welt. Und die gläsernen Türme der Bankenstadt Frankfurt stehen für die erste Welt. Und das wollen wir nicht. Und damals schon haben wir Schuldenstreichung ohne Wenn und Aber für die dritte Welt gefordert. Und dann haben wir jeden ersten Donnerstag im Monat eine Mahnwache eingerichtet. Und die hat seit 23 Jahren immer stattgefunden. Ein einziges Mal ist sie ausgefallen. Und im Laufe der Jahre, verhältnismäßig schnell, Anfang der 90er Jahre, mussten wir lernen, dass auch in Frankfurt die Armen immer mehr an den Rand gedrängt wurden. Da waren die Drogenabhängigen in der Taunusanlage, dann kamen die Obdachlosen unter den Mainbrücken dran und da haben wir uns schon sehr schnell mit unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem auseinandergesetzt. Und wir konnten ja so kurz nach der Wende schon sagen, auch das muss in Frage gestellt werden. Nicht nur der real existierende Sozialismus, auch der Kapitalismus, der bei uns herrscht, macht, dass die Armen immer mehr an den Rand gedrängt werden und der gehört abgeschafft. Soweit kurz zur Geschichte der Ordensleute.
Ja, und jetzt gehen Sie zur Familie Quandt nach Bad Homburg, um halt dort auch nochmal auf dieses Ding hinzuweisen. In der E-Mail, die ich von Ihnen bekommen habe, war unter anderem zu lesen, dass ein Mitglied dieser Familie allein letztes Jahr einen Vermögenszuwachs von 1,6 Milliarden Euro gehabt hat. Und interessant finde ich, dass es da ein Zitat der Familie gibt, die von einem aus der Familie, der sagt, so wie unsere Vorfahren möchten wir bei der Verwaltung und Gestaltung eines großen Vermögens mit unserer Verantwortung nicht umgehen. Das ist natürlich ein schönes Zitat, wenn man aber dann doch angesichts der vielen Armen hier im Land innerhalb eines Jahres 1,6 Milliarden Euro mehr hat.
Ja. Das ist doch ein Skandal von dergleichen. Ich habe meinen Bruder, der Bauer ist in Norddeutschland, habe ich das auch geschickt und dann hat er gesagt, du musst nicht sagen 1,6 Milliarden, das schockiert doch überhaupt niemanden, 1,6 Milliarden. Wenn wir Bauern 10 Kubikmeter Gülle verschütten aus Versehen und so weiter, dann steht bei uns in der Zeitung sofort nicht 10 Kubikmeter, dann steht da 10.000 Liter. Und 1,6 Milliarden, das sind 1.600 Millionen Euro in einem Jahr Zuwachs. Und das muss man sich mal vorstellen. Wir haben uns immer aufgeregt, dass der Ackermann bei der Deutschen Bank 11 Millionen im Jahr verdient. Und dieser Stefan Quandt, der verdient in einem Jahr 1,6 Milliarden, 1.600 oder 1.700 Millionen Euro in einem Jahr dazu. Und ja, wir
vielleicht
werden
unvorstellbar.
Unvorstellbar und ein Skandal sondergleichen. Und das muss thematisiert werden in unserem Lande. Und das gehört nach meiner Ansicht nach, und deswegen haben wir gesagt, wir blockieren jetzt nicht bei der EZB, weil wir sind schon ziemlich alt, wir können nicht alles machen. Wir gehen und machen unseren Beitrag zu diesen Blockupy-Tagen und das ist der Protest bei den Superreichen im Taunus.
Also was mir dann auch noch bei der Sache aufgefallen ist, weil ich dann natürlich auch nochmal geguckt habe, wie das so aussieht. Wie gesagt, die Familie Quandt setzt sich ja ungern mit ihrer Geschichte auseinander, und nachdem es dann Sammelklagen von Opfern in den USA gegeben hat, die durch US-Anwälte hier vertreten wurden, wurde doch tatsächlich 5 Milliarden Euro von der gesamten deutschen Wirtschaft aufgebracht, um einen sogenannten Zwangsarbeiterfonds zu schaffen. Das muss man vielleicht auch nochmal gegenüberstellen, diesen 1,6 Milliarden, die da einer aus dieser ganzen Clique letztendlich für sich ganz alleine schon in einem Jahr nimmt.
Ja, ja. Völlig recht, völlig recht. Ein Skandal sondergleichen, ja. Wir haben schon mal das thematisiert. Vor einigen Jahren sind wir schon mal eine kleine Gruppe nach Bad Homburg gezogen und haben damals aus dem Rasen vor diesem Haus der Quandts haben wir ein Stück Rasen ausgestochen. Und nachdem wir das vierte Stück ausgestochen haben, dann sind sie erst wach geworden, sind rausgekommen aus dem Haus. Die Polizei ist sofort auf uns zugekommen und hat uns 3 von den 4 Stücken wieder weggenommen, weil sie gesagt haben, das ist Diebstahl. Stellen Sie sich das mal vor. Das bei den Quandts nimmt man uns 3 von 4 kleinen Rasenstücken wieder weg. Eins haben wir zum Glück im Rucksack eines Franziskaners verschwinden lassen. Und das haben wir der Oberbürgermeisterin damals von Bad Homburg gebracht als Zeichen. Die Reichen müssen zur Kasse gebeten werden. So kann es nicht weitergehen. Da sind wir heute noch stolz, ob wir eine ähnliche Aktion am Freitag schaffen. Wir schauen mal.
Ja, da wünsche ich doch auf jeden Fall viel Erfolg am Freitag und dass da viele Leute sich auch beteiligen und dieser Familie auch mal wieder ein wenig auf den Leib rücken. Und bedanke mich damit auch für das Interview und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und vor allem eben dann übermorgen sehr viel Erfolg.
Vielen Dank Ihnen auch. Alles Gute weiterhin.
Ihnen auch. Dankeschön.
Danke. Tschüss. Tschüss.
Ja, das war also unser ABS Redaktionsmitglied. Der Tim,
ja,
und der hat sich so ganz spontan reingemogelt, nämlich die Ordensleute für den Frieden hatten eine E-Mail geschickt, genau, und wollten heute in die Sendung. Das da machen wir natürlich gerne, wir sind spontan und werden natürlich immer eine gute Sache unterstützen. Wir gehen jetzt, wolltest du noch was sagen?
Nö, damit ist ja dann der Beitrag beendet und du hast ja auch noch eine ganze Menge in der Sendung, was jetzt folgt und...
Genau.
Ihr wollt ja nicht nur gequasselt hören, sondern vielleicht auch noch mal ein Stück Musik und dann rede ich jetzt
ja,
nicht noch irgendwas.
Musik kommt ein bisschen später. Wir gehen erst noch mal zurück zum letzten Interview von gestern Nachmittag an den Rebstock und da habe ich getroffen einen Mann aus Berlin.
Ja, ich bin der Jörg, ich komme aus Berlin, bin knappe 50 Jahre alt. Ja, und ich bin hier jetzt im Blockupy Camp in Frankfurt, weil ich den Livestream für Castor TV mache. Ich mache das auch deswegen, weil ja in Medien ist so nichts zu sehen, in den normalen Medien, sage ich mal, ARD, ZDF oder die privaten, die zeigen dann immer nur die Steine, die fliegen und die tollen Transparente und die tolle Stimmung fängt niemand ein und dafür gibt es halt dann eben castortv.de. Ja.
Wahnsinn, hoher Besuch aus Berlin. Du bist mit einem Team wahrscheinlich angerückt, oder?
Ja, ich bin die Vorhut sozusagen. Ja, die anderen kommen jetzt morgen und übermorgen. Die kommen aus der ganzen Republik sozusagen. Wir sind ganz verstreut und wir kennen uns teilweise noch gar nicht und freuen uns voll aufeinander.
Oh, super. Du hast das, glaube ich, schon öfters gemacht, oder? Castor TV ist wahrscheinlich gegründet damals aus den Zeiten der Castor-Transporte?
Ja.
Oder? Ist die Zeit jetzt eigentlich komplett vorbei?
Nein, die ist nicht vorbei. Die Zeit, die ist nicht vorbei. Es ist sogar aus Berlin geht ein kleiner Castor ab. Wir haben da nämlich auch ein Atomkraftwerk in Berlin. Nur ein Versuchsreaktor ist ja nur ein Versuch, sagt man hinterher dann, wenn er kaputt ist. Castor TV ist ein Bürgerfernsehen. Es ist spendenfinanziert sozusagen. Und es ist damals im Wendland entstanden, weil die Leute die Schnauze voll hatten, wie sie vollgelogen werden von der Atomindustrie. Und die haben ja nur positive Berichterstattung gemacht über Atomkraftwerke und haben die steinenschmeißenden Demonstranten gesehen. Ja. Aber die abgestochenen Treckerreifen oder so, die haben natürlich die normalen Medien nicht gebracht. Und dann haben die irgendwie zusammengeschmissen. Und ja, seitdem gibt es castortv.de. Da jetzt nicht so viele Atomtransporte sind, machen wir auch andere Sachen Widerstand. Ich bin ungefähr jetzt ein Jahr dabei. Eineinhalb Jahre. Überwiegend in Berlin, fahre auch mal. War früher ja im Camp in Düsseldorf oder bei der Anti-Nazi-Kundgebung in Magdeburg. Also es ist halt schon breiteres Themenspektrum als nur Anti-Atom, weil so Atomkraft verträgt sich nicht mit Demokratie und alles, was sich nicht mit der Demokratie verträgt, gehört ins Programm. Dazu gehören natürlich auch die Banken.
Du arbeitest natürlich komplett ehrenamtlich. wie das ganze Team?
Ja, ich bezahle sogar noch dafür, ja. Ja, ja. Also wir bezahlen hier selber, wenn wir streamen. Wir bezahlen unsere Datenflat. Ab und zu kommen mal ein paar Spenden rein. Ohne Spenden wäre ich heute nicht hier, muss ich dazu sagen. Vielen Dank nochmal. Weil damit zahlen, können wir dann Fahrten bezahlen. Ne? So, das Equip haben wir selber. Das ist unser Privates. Das ist jetzt nicht irgendein Pool. Das ist auch kein Verein oder ein Konzern oder so. Das ist einfach ein Arbeitsbündnis, sage ich mal. Also.
Erwartest du was Spezielles? Oh, ich glaube, da kommt die Volksküche. Auch aus Berlin.
Ja.
Ja, mit einem Anti-Atomkraft-Aufkleber. Die Volksküche. Ja,
ja, WAMKAT ist das. WAMKAT, die Volksküche aus Berlin. Ja, die laufen öfter in Berlin über den Weg. Ja, ja.
Und die sind gut?
Die sind gut, die sind sehr gut. Die kochen vegan und richtig lecker. Also ich bin auch Fleischesser, aber das ist richtig lecker, was die kochen.
Ja. Hast du auch noch eine ganz persönliche Forderung an die, sag mal, an die große Politik? Oder was sind deine inneren Beweggründe, um hier deine Zelte aufzuschlagen an dem Wochenende? Oder auch jetzt schon, heute am Dienstag am Rebschau-Gelände?
Oh, haben wir die Zeit so eine Woche? Nee, ne? Ja, meine Beweggründe sind drei Wörter, verantwortet euch. Also verantwortlich zu sein und verantwortlich zu handeln, das fordert man von mir, wenn ich über die Straße gehe. Und das erwarte ich eigentlich von jedem Menschen. Verantwortung heißt, in der Funktion, in der man ist oder in dem Job, wo man ist, das eben so gut zu machen, dass die Gesellschaft den besten Nutzen davon hat. So, und das geht los, sag ich mal, mit der Rüstungsindustrie. Da werden Rohstoffe verbraucht, die sind weg. Die sind einfach weg. Und ich sag da immer, das ist destruktive Rohstoffnutzung. Also das heißt, die Rohstoffe, die könnte man für andere Sachen viel besser brauchen. Vielleicht später Sachen, die wir erfinden oder so, haben wir da nicht mehr dafür. Dann gehen wir dann auf den Müll und uns irgendwas zusammenklauben. Ja, und das finde ich, da muss irgendwo ein Ende sein. Wir sind die drittgrößte Nation im Waffen- und Rüstungsexport. Und wer meint, wenn wir die nicht verkaufen, verkauft die auch ein anderer. Der soll sich am Schulhof stellen Heroin verkaufen. Das machen sonst auch die anderen.
Ja, ich glaube, das sind sehr gute und reife Argumente aus Berlin. Du hast noch gesagt, die nächste große Party nach hier ist dann auch in Berlin, nämlich am...
Ja, da ist am 3. August ist das Mauerpark-Festival. Das ist ein Stück Mauerstreifen, den sie als Park umgewidmet haben für die Bürger. Der soll allerdings jetzt... bebaut werden, verschönt werden, ja, also so das Übliche, ja, dann kommen schöne Häuschen nebenan, ja, wo die Miete dann schön teuer ist, ja, das ist das eine, und dann ist im September, kurz vor der Bundestagswahl von Echte Demokratie jetzt, der Marsch auf den Bundestag, weil, ja, ich kann das jetzt noch jahrelang erklären, Persil kriegst du jedes Jahr neu und die Demokratie ist verkalkt, verkrustet, gefangen in Interessenverbänden, Lobbyverbänden. Ja, das ist einfach an der Zeit, dass die Leute einfach mal, die können ihr Geld auch mitnehmen, die sollen einfach nur abbauen. Da gibt's viele, die das besser machen.
Ja. Gut gesagt. Vielen Dank fürs Interview und viele erfolgreiche Aufnahmen, schöne Aufnahmen, vor allen Dingen friedvolle Aufnahmen hier von dem Fest. Wie es aussieht, wird es sehr bunt werden, voll werden. Die Orga-Zelte stehen schon. Es sind... Wie viele Leute werden da sein? Um die 100 Leute vielleicht sind da?
Also ich war erstaunt, weil ich habe eigentlich so damit gerechnet, dass hier weniger los ist, so 3-4 Zelte, aber hier ist eine gute Orga hier.
Ja, ich denke auch. Also, dann kann es ja nur gut werden. Eine gute Zeit.
Alles klar, danke. Tschüss.
Bis die Tage.
Ja, und wenn ihr das gucken wollt, www.kaspertv.de. Ganz einfach. Danke, tschüss.
Hier auch der Teil zusammen mit Thomas, unter anderem vom Occupy Frankfurt Orga-Team damals, heute auch mit Blockupy verbunden. Thomas wird uns gleich wieder konkret aufklären, was er jetzt mit Blockupy alles anstellt, wo er Verantwortung trägt. Hier wird gleich eine spontane Demo erwartet. Kannst du sagen, was es da geht vielleicht schon?
Ja, es geht um Zeitarbeitsfirmen und wir haben vor, hier diverse Zeitarbeitsfirmen in der Nähe zu besuchen und dann da so lange auf die Schandtaten, die sie machen, hinzuweisen, bis wir entweder rausfliegen oder die Polizei kommt.
Ja, da gibt es hier wirklich viele. Da muss man sich nur einmal im Kreis drehen und es sind mindestens 15 bis 20 geschätzt hier direkt an der Konstabler Wache.
Es ist mehr Polizei unterwegs wie üblich.
Allerdings, weil Mannschaftswagen sind da... nicht ganz üblich, wenn gar nichts ist. Ja, aber gut. Wie sieht's denn aus am Rebstockgelände? Ich war gestern vor Ort.
Ich war heute Morgen vor Ort. Ja, ich meine, es hat geregnet, aber die Stimmung ist gut. Es werden heute noch ganz viele Leute erwartet. Gerade hat mich eine junge Frau aus Frankreich angesprochen, die gar nicht wusste, wie sie da hinkommt, und hat mich aufgrund meiner Tasche angesprochen, ob ich damit was zu tun hätte. Und ich werde sie nachher ins Camp mitnehmen und so wird sie gleich in die Aktion mit eingebunden hier ab 3.
Gestern im Camp haben schon viele Zelte gestanden. Ich habe so um die 100 gezählt. Waren das heute Mittag schon mehr? Wahrscheinlich.
Nee, heute Morgen waren es noch nicht mehr. Ich war heute Morgen früh da und hatte einen Termin und dann bin ich wieder weg. Aber es werden wohl bis morgen Abend insgesamt mehr als 1000 Gäste erwartet, die übernachten wollen.
Es gab ja auch, das muss man ja sagen, Occupy hat auch Synergieeffekte. Es gab diese und letzte Woche verschiedene Sendungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. ARD wie auch ZDF zum Beispiel wurde da der Daimler-Konzern erheblich kritisiert, weil er feste Mitarbeiter im Lohndumping ersetzt durch Werksverträge.
Ja. Werkverträge. Das ist juristisch so, dass ein Werkvertrag ist ein Auftrag an eine fremde Firma, eine bestimmte Arbeit zu erledigen, ein sogenanntes Werk. Das hat nichts mit einem Werk als Fabrikationswerk zu tun. Und Kennzeichen davon ist, dass die Firma, die das übernimmt, selber das macht, eigenständig eigene Arbeitsmittel mitbringt und überhaupt alles Eigenes macht und es keinesfalls mit der betrieblichen Tätigkeit der auftraggebenden Firma zu tun haben darf, weil es nämlich ansonsten kein Werkvertrag ist, sondern illegal und Scheinselbstständigkeit und so weiter.
Ja, ich denke, es wurde dann, ich habe die Zahl nicht genau im Kopf, aber ich glaube, das führte dann auf einen Brutto-Euro-Betrag von um die 7 Euro. Ein normaler Mitarbeiter bei Mercedes verdient ungefähr das Dreifache etwa. So kam es in der Sendung raus. Ähnlich auch die evangelische Kirche, die wurde kritisiert, weil sie einen Brutto-Arbeitslohn, den konnte ich mir merken, von 5,33 Euro zahlt. Ihren Mitarbeitern, Hilfsmitarbeitern?
Naja, dass die Kirche da nicht unbedingt besser ist oder man sie fast alle über einen Kamm scheren kann. Ich meine auch, das VW-Werk, was zu 20% in Landesbesitz ist, hat Tochterunternehmen auf den Cayman Islands, um die Flugzeuge da billiger zu betreiben, als wenn sie hier in Deutschland angemeldet wären. Also die geben sich da alle nichts.
Am Samstag ist ja die große Abschlusskundgebung, aber es passiert natürlich im Vorfeld auch einiges mehr. Kannst du uns so einen kleinen Überblick geben über das, was so ab Mittwoch, ab heute Abend vielleicht passiert?
Ja, ganz kurz. Also heute gibt es um 17 Uhr die offizielle Eröffnung. Es gibt mehrere inhaltliche Veranstaltungen, die man auf der Webseite finden kann. Morgen ein bisschen Inhalt-Training-Workshops. Am Freitag früh ab 7 Uhr blockieren wir die EZB für mehrere Stunden. Danach splittet sich das Ganze auf in 5 Aktionen. Eine Aktion Deutsche Bank wegen Beteiligung an Landraub und Rüstungsindustrie. Zweite Aktion in Zusammenhang Prekarisierung Wohnraum. Da wird irgendwer heimgesucht, der halt mit Immobilien zu tun hat. Nächste Aktion, wir treffen uns um 12 beim Primark auf der Zeil. Da geht es um Produktionsbedingungen und alle Firmen, die Produkte beziehen, die mit sklavenähnlicher Arbeit hochgezogen worden sind, unabhängig davon, ob es Bekleidung aus Sri Lanka ist oder Elektronik aus China, die sollten sich am Samstag alle warm anziehen, am besten den Laden gleich ganz zu lassen.
Ja, du hast eben noch gesagt, es gibt in den Auflagen einige besondere Auflagen seitens der Stadt.
Naja, also die Stadt hat der Demo Auflagen erteilt, wo dann gestern in erster Instanz im Eilverfahren vom Verwaltungsgericht rauskam, dass diese Auflagen erkennbar rechtswidrig sind. Die Stadt Frankfurt ist dagegen in die zweite Instanz gegangen und in der ersten Instanz haben sie ja von 2000 Gewaltbereiten oder Gewaltpotenzial gesprochen in ihrem Antrag auf beim Staatsgerichtshof Kassel. Sind plötzlich noch 1000 weitere Gefährder irgendwo aus dem Hut gezaubert worden, auch ohne jede Begründung.
Ja, ziemlich laut hier an der Konstanzer Wache.
Ja, die ersten Leute laufen jetzt hier zusammen, die 3-Uhr-Aktion, die ich angekündigt habe, machen werden. Aber vielleicht kann sie dir da Besseres zu sagen, weil ich kenne mich da gar nicht so genau aus.
Wenn ihr mir sagt, wo ihr seid, kann ich vielleicht was sagen.
Ich bin von Radio X und habe um...
Hallo, ja, ich kenne euch.
Der Ben, und habe um 16 bis 17 Uhr eine Sendung und das wird sicherlich mit reingenommen werden.
Klar, gehen wir ein Stück zur Seite?
Ja, wenn du magst, klar, gerne.
Weil hier riecht es gerade so nach irgendwas.
Nach Grill, ja. Es ist nämlich Bauernmarkt. Und es riecht nach verbrannte Bratwurst, würde ich sagen.
Nein, das war ein Kartoffelpuffer und das ist eklig. So, hallo, ich bin Annette.
Hallo, Annette.
Ich habe für heute Mittag einen kleinen Flashmob mit verschiedenen anderen zusammen geplant. Wir besuchen heute Zeitarbeitsfirmen. Und als wir für unsere Veranstaltung recherchiert haben, haben wir entdeckt, dass es alleine nur auf der Zeil 30 Zeitarbeitsfirmen gibt. Und dazu haben wir dann ein Flugblatt gemacht und haben uns überlegt, dass wir die heute besuchen, die Informationen verteilen, sie zu Blockupy ganz herzlich einladen. Aber wir fragen natürlich auch, habt ihr auch schon die Krise? Ja, und das machen wir ganz höflich, das machen wir ganz nett und versuchen halt für unsere Bewegung, die wir ja nicht nur in Deutschland, sondern mittlerweile auch europaweit haben, vielleicht zumindest Sympathien zu stiften.
Das wird euch mit Sicherheit gelingen, da bin ich mir ganz sicher. Denn nur ganz selten kommt so ein netter Besuch dort vorbei. Die meisten werden doch wohl vom Arbeitsamt geschickt an die Zeitarbeitsfirma und doch eher widerwillig in eine schlechte und prekäre Arbeitssituation vermittelt. Ich kenne es selber, ich war dort drüben bei einer Zeitarbeitsfirma.
Okay.
Also kann auch ein Lied von singen.
Wenn du dich schon kennst, kriegen wir vielleicht Kaffee.
Das kann sein, in Kaffee sind sie großzügig, aber das war es dann auch schon. Ich muss nachher die Radiosendung, deswegen kann ich leider nicht mitkommen.
Schade, wir hätten dich natürlich auch eingeladen, aber jetzt bist du ja schon Blockupy infiziert.
Ja, kann man
von
sagen.
Von daher konzentrieren wir uns ein bisschen auf die anderen dann.
Genau, bist du denn auch am Rebstock Camp?
Also geplant nach unserem Flashmob ist natürlich, dass wir kollektiv dann aufs Gelände fahren. Es ist dann die Eröffnung um 17 Uhr. Ich möchte nochmal auf eine Veranstaltung aufmerksam machen, wegen der ich insbesondere auch ins Camp war. Heute Abend um 20 Uhr sprechen wir mit spanischen Aktivisten über das Thema Zwangsräumung.
Okay.
Nach Blockupy werde ich mich diesem Thema hier in Frankfurt nochmal insbesondere annehmen. Ich habe das 2011 schon mal mit einer Migrationsfamilie, mit einer Familie mit Migrationshintergrund gemacht, sehr erfolgreich. Hab damals unsere Oberbürgermeisterin Petra Roth sehr heftig auf dem Römerberg angesprochen. Ich werde es jetzt mal mit Peter Feldmann probieren.
Das ist eine gute Idee. Da wünsche ich dir viel Erfolg. Gibt es vielleicht noch irgendeine Homepage, wo man vielleicht noch mehr erfahren kann? Oder?
Ja. Also das ist aber im Moment jetzt, also meinst du jetzt speziell zu Blockupy oder zu meinen Sachen?
Zu deinen Sachen.
Okay, ihr findet mich Annette Ludwig auf Facebook. Ich arbeite für die Felia Erwerbsloseninitiative hier in Frankfurt. Aktionen werden bei mir sehr klar angekündigt. Es kommt auch gleich unser Film an. Wir arbeiten sehr viel mit Bildern. Ich glaube, ihr habt auch Spaß dran, euch die Seite anzuschauen.
Sag bitte nochmal den Namen.
Annette Ludwig.
Nee, der Name der Homepage.
Ja, das ist. Ihr findet uns im Moment nur auf FB, also auf Facebook und da unter Annette Ludwig. Es war richtig, ist ja vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber wir haben kein Geld.
Da war ich einfach so langsam. Ja, dann viel Erfolg heute Nachmittag beim Besuch der Zeitarbeitsfirmen.
Dankeschön.
Wir sehen uns sicherlich die Tage und da wirst du davon berichten, wie.
Bin ich mir ganz sicher. Ja,
freue
ich mich drauf. Bis
okay.
Dann, ciao.
Tschüss. Ja, das war also der Ausflug meinerseits heute an der Konstabler Wache und gestern im Camp von Blockupy am Rebstockgelände hinter dem Rebstockbad von der Stadt aus gesehen. Ein wunderschönes Gelände und ja, dank des vielen Regens auch wunderbar grün. Es wird auch Lagerfeuer geben, es gibt Essen, ist alles vorgesorgt. Ihr könnt natürlich auch immer wieder Sachen mitbringen, denn selbst einbringen ist angesagt und wer sich weiter informieren will, der kann das natürlich tun auf den Homepages von notroika.org oder blockupy-frankfurt.de. Die Sendezeit, wie immer, sie neigt sich dem Ende entgegen. Wir haben gleich 17 Uhr. Dann müsste der Kollege von, oder die Kollegin, ich weiß es noch gar nicht, dann jedenfalls gibt es Virusmusik bis 18 Uhr. Bleibt also dran und heute Abend, wer sich weiter über Blockupy informieren möchte, der sollte um 21 Uhr einschalten. Dann kommt die Kollegin Dada, auch von ABS und Virusmusik, und die berichtet unter Blockupy Topics über den Stand der Dinge, berichtet über Workshops und so weiter. Ja, der Kollege ist noch nicht da. Noch sei gesagt, ihr könnt die Sendung nachhören auf abs-magazin.de ab morgen Abend und die Playlist kriegt ihr unter virusmusik.de. radio-x.de. Redaktion, Mikrofon, Technik war der Ben. Bleibt Radio X treu und viel Spaß jetzt mit Virusmusik, leider als Wiederholung.